Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. In Paris hat Olympia begonnen. Und wie schon zuletzt bei der Tour de France oder bei der EM, da gibt es immer großartige Leistungen der Sportler, berauschende Momente, die nicht nur die Sportler, sondern auch uns Zuschauer beflügeln können. Und wir brauchen ja Erlebnisse, die uns innerlich auch mal abheben lassen. Das motiviert uns, das stärkt unser Selbstbewusstsein, das fördert das Lebensglück. Was können solche Momente sein, die uns beflügeln? Und wie verschaffen wir uns Flügel im Kopf? Darum geht's heute im Himmel und Erde Sonntagsthema im zweiten Teil dieser Sendung. Aber zunächst Aktuelles aus Religion und Kirche. Und da haben in dieser Woche ganz viele Jugendliche aus Hessen die Koffer gepackt für eine Reise, die sie hoffentlich auch an der einen oder anderen Stelle beflügeln wird. Ab morgen beginnt in Rom die internationale Ministrantenwallfahrt. 50.000 Jugendliche aus aller Welt werden dazu erwartet. Allein das zu erleben dürfte schon so manches Herz höher schlagen lassen. Mit dabei sind 35.000 junge Leute aus Deutschland, natürlich auch aus Hessen. With you,
mit dir. Das hier ist die offizielle Hymne der Messdienerwallfahrt nach Rom. Mit dabei sind auch 12 Messdienerinnen und Messdiener aus der Pfarrei St. Nepomuk in Hadamar. Pfarrer Andreas Fuchs ist einer der Betreuer und war schon oft in Rom. Er beschreibt, welches Programm vor Ort geplant ist.
Wir kommen ans Forum Romanum, wir kommen eben zum Kolosseum, das sind so die antiken Dinge. Wir werden die großen Kirchen besuchen, die Lateransbasilika, den Petersdom, St. Paul vor den Mauern. Wir werden aber auch ganz kleine Kirchlein besuchen, wo man sonst nicht hinkommt, weil ich mich in Rom recht gut auskenne.
Außerdem ist auch der Limburger Bischof Georg Betzing in Rom und wird zusammen mit den Messdienerinnen und Messdienern aus dem Bistum Limburg eine Messe im Petersdom feiern. Aber das größte Highlight ist natürlich die Audienz mit dem Papst, sagt Pfarrer Fuchs.
Das ist schön, mit 50.000 jungen Leuten auf dem Petersplatz zu stehen, wenn er mit seinem Papamobil rundfährt. Und dann muss man einfach schauen, dass man möglichst nah dran ist, dass er möglichst greifbar ist, den nicht nur im Fernsehen zu sehen, sondern so richtig live.
Die Vorfreude ist auch bei Jamie Duchscherer groß. Er ist Messdiener, 15 und war noch nie in Rom.
Das ist schon krass, wenn man weiß, dass 50.000 andere Jugendliche mit dir nach Rom fahren, um den Papst zu begegnen und um sich die Stadt anzugucken und halt das Ganze drumherum.
Leni Stahl ist 17 und auch in Rom dabei. Sie ist mit ihrer Familie schon in Italien und hat deshalb eine Sprachnachricht geschickt. Für sie geht das Treffen mit dem Papst sogar noch tiefer.
Für mich ist es auch extrem, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, mir gibt es auch irgendwie Halt. Ich freue mich natürlich, ihn mal nahe zu erleben und auch sprechen zu hören. Wir glauben ja, dass er wahrscheinlich in Englisch oder Spanisch zu uns sprechen wird. Eben nicht auf Deutsch, aber es ist ja trotzdem irgendwie was total Besonderes.
Rom als besondere Stadt, der Zusammenhalt mit den anderen Messdienerinnen und Messdienern und natürlich die Gemeinschaft. Das macht die Reise für Jamie einzigartig. Aber klar, auch hier ist der Papst natürlich das Wichtigste, oder?
Klar ist das Highlight, den Papst zu begegnen, weil das macht man ja nicht alle Tage, dass man jetzt mal den Papst sieht. Man sieht das ja auch teilweise im Fernsehen, diesen riesen Platz mit den ganzen Leuten und da selber mal da zu stehen, das ist schon auch cool, ja.
Ein vermutlich beflügelndes Erlebnis. Junge Leute aus Hadamar sind mit dabei, wenn ab morgen in Rom 50.000 Jugendliche aus aller Welt zur internationalen Ministrantenwallfahrt zusammenkommen. HR-Inforeporter Benjamin Müller hat sie nach ihren Plänen und Erwartungen gefragt. In Deutschland gibt es rund 40.000 Kirchen, dazu natürlich Pfarrhäuser, Gemeindehäuser, Kindergärten. Das geht ins Geld. Man geht davon aus, dass die Zukunft jedes dritten kirchlichen Gebäudes ungewiss ist. Den Kirchen laufen die Mitglieder davon und ihnen mangelt es auch zunehmend am Geld für den Erhalt der Gebäude. Was tun? Kann man auch Kirchengebäude aufgeben, verkaufen oder gar abreißen? Eine Initiative von Architekten, Kunsthistorikern und Denkmalschützern schlägt vor, Kirchengebäude, die nicht mehr benötigt werden, quasi zu vergesellschaften.
Stefanie von Lingen, Superintendentin des Kirchenkreises Leine-Solling im Süden Niedersachsens, steht vor dem gleichen Problem wie fast alle ihre Kolleginnen und Kollegen. In ihrer Region gibt es 91 Kirchen und Kapellen, die unterhalten werden müssen. Das kostet Millionen.
Unser Kirchenkreis hat so eine Maxime seit vielen Jahren, Gesichter statt Steine. Wir wollen eben auch nicht mehr Kosten für Bauunterhaltung ausgeben als bisher, sondern natürlich auch gucken, dass Geld eben auch für Personal zum Beispiel da ist.
Die Konsequenz, wie in vielen anderen Kirchenkreisen und Dekanaten, hat man die Kirchengebäude in 4 Kategorien eingeteilt, was saniert werden kann und was nicht. 40% der Kirchen fallen in die Kategorie C und D.
Für die C-Kirchen bedeutet das, das Nötigste wird gemacht. Und für die D-Kirchen bedeutet das wirklich am Ende Absicherung vor Gefahren.
Hoffen kann die Superintendentin vielleicht auf das Kirchenmanifest. Knapp 20.000 Menschen fordern darin, dass der Erhalt der Kirchen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei. Kirchen und Kapellen als Orte der Gemeinschaft müssten im Dorf bleiben, sagt eine der Initiatorinnen, die Kunsthistorikerin Karin Berkemann.
Kirchengebäude sind zum einen ein öffentliches Gut, ein Gemeingut, die von den Stadt- und Ortsgemeinschaften über Jahrzehnte, Jahrhunderte errichtet, gestaltet und gepflegt worden. Zum anderen hat sich bei uns spätestens seit dem 19. Jahrhundert so etwas eingebürgert, wie dass die beiden großen Konfessionen, evangelisch-katholisch, sie zunehmend behandeln wie private Immobilien. Etwas, das sie verkaufen können und aus dem sie auch Wert schöpfen können, obwohl da ganz viel Leistung aus der Gemeinschaft drinsteckt.
Das Kirchenmanifest schließt mit dem Satz: Kirchenbauten gehören nicht allein den kirchlichen Institutionen und Gemeinden. Als ererbte Räume sind sie Gemeingüter, sie gehören allen.
Das kann man so nicht stehen lassen.
Christoph Thiele ist Leiter der Rechtsabteilung im Kirchenamt der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Der Satz, Kirchen sind Gemeingüter, ist missverständlich, unklar, ist irreführend. Wir müssen hier wirklich aufpassen, dass die sakrale Funktion der Kirchen hier nicht untergeht.
Als positives Beispiel für den Erhalt von Kirchen verweist Karin Berkemann auf den Church National Trust in England, der in den 50er Jahren gegründet wurde.
Also eine gesamtgesellschaftliche Stiftung, die Kirchengebäude auffängt, unterstützt, teilweise auch betreibt. Das ist eben keine kirchliche Stiftung, sondern es ist eine von Staat und Gesellschaft getragene Stiftung.
Die Frankfurterin versteht das Kirchenmanifest vor allem als Unterstützung für die Kirchen.
Wir helfen den kirchlichen Institutionen, die von sich sagen, wir schaffen das nicht mehr ganz alleine, indem wir sie auch in die Pflicht nehmen und mit den Gebäuden und mit den Dingen in eine Trägergesellschaft gehen.
Eine Trägergesellschaft wie den Church National Trust in England kann sich Christoph Thiele von der EKD allerdings nicht vorstellen.
Es ist etwas, was auf Kirchenkreis, auf Kirchengemeindeebene erfüllt werden muss. Eine Bundesstiftung ist sicher nicht das, was wir da gebrauchen können.
Thiele betont immer wieder den sakralen Charakter der Gebäude, auf den die Kirchen nicht verzichten könnten. Auch wenn es momentan einen Mitgliederschwund und eine Säkularisierung in der Gesellschaft gibt, dürfe das nicht den Blick in die Zukunft verstellen, meint der Kirchenmann.
Wir müssen auch die Zukunft der Kirche sichern und das auch im Hinblick auf die Gebäude.
Denn die könnten, so seine Hoffnung, in 50 oder 100 Jahren wieder sehr gefragt sein.
Die Initiative Kirchenmanifest möchte Kirchengebäude, die nicht mehr genutzt oder finanziert werden können, zum Gemeingut erklären und etwa durch öffentliche Stiftung retten, Michael Hollenbach berichtete. Der Terminal 2 am Flughafen in Frankfurt. Passagiere hasten mit Rollkoffern vorbei, voll Vorfreude auf ihren Start in den Urlaub. Kaum jemand bemerkt den Eingang zur Bundespolizei. Hier liegt der sogenannte Rückführungsbereich. Hierher werden Geflohene gebracht, deren Antrag auf Asyl abgelehnt wurde und die abgeschoben werden sollen. Finn Dormann und Melissa Ergül Puopolo sind als Abschiebebeobachter im Auftrag von Diakonie und Caritas mit dabei. Was sie dort tun und erreichen können, das berichten sie in einer Reportage von HR-Reporterin Birgitta Söhling, heute um 11.30 Uhr in HR2 Kultur.
Die Tür öffnet sich für die Abschiebungsbeobachterin Melissa Ergül-Puopolo. Für mich bleibt sie verschlossen. Die Bundespolizei lehnt Interviews in den Räumen der zentralen Rückführung ab.
Also natürlich bin auch ich da reingegangen mit so einer Erwartungshaltung von, das wird schon ganz schön rau sein, das wird schon schlimm abgehen da. Hinter verschlossenen Türen, wo keiner hinguckt.
Finn Dohrmann und Melissa Ergül-Propolo sind als Beobachter stichprobenartig dabei, wenn Menschen abgeschoben werden. Manchmal fahren sie mitten in der Nacht los, denn viele Abschiebungen starten früh. Auch die Betroffenen werden von der Polizei aus dem Schlaf gerissen.
Das hat zur Folge, dass die Menschen sehr überrascht sind, instabil sind, nicht vorbereitet waren auf die Situation. Die Menschen kommen oft an am Frankfurter Flughafen ohne Gepäck, ohne Bargelder.
Immer wieder kommt es vor, dass Menschen in Flipflops oder im Schlafanzug zur Abschiebung gebracht werden. Deshalb gibt es hier eine Kleiderkiste mit gespendeten Sachen. Sie dürfen nur begrenzt Gepäck mitnehmen, stopfen hastig und kopflos ein paar Habseligkeiten in eine Tasche. Für die Betroffenen eine existenzielle Situation.
Wenn die Leute zum Flughafen gebracht werden, dann sind alle Probleme, die sie schon hatten mit Behörden vorher, die sie vielleicht mit der Landespolizei hatten, die stauen sich hier auf und die treten hier zutage. Hier wird's ernst.
Kinder werden manchmal als Dolmetscher benutzt, weil sie besser Deutsch sprechen als ihre Eltern, kritisiert Melissa Ergül-Propolo. Sie sollen dann etwa dem eigenen Vater ankündigen, dass er jetzt gefesselt wird.
Man wird also vorgemacht, festhalten, fesseln, vielleicht sogar Fesselungsmaterial dem Kind gezeigt. Das soll dann das Kind übersetzen. Und das ist eben für uns als Abschiebungsbeobachter ganz klar eine Kindeswohlgefährdung.
Genauso wie Familien bei der Abschiebung zu trennen, damit sie gefügiger ins Flugzeug steigen. Solche Fälle listen die Beobachter in ihrem Jahresbericht auf, erklärt die 41-jährige Anwältin.
Also wir hatten den Fall, dass ein Vater mit Söhnen nach Düsseldorf gefahren worden ist und eine Mutter mit den beiden Töchtern zu uns zum Frankfurter Flughafen, eben mit der Information, sie können sich dann wieder treffen im Zielland.
Grundsätzlich dürfen auch kranke Menschen abgeschoben werden. Die Person muss nur flugtauglich sein, darüber entscheiden Ärzte.
Also wir hatten eine krebskranke Frau, die abgeschoben werden sollte, die an dem Tag der Abschiebung auch ihren Chemotherapietermin gehabt hätte. Da ist die Abschiebung noch abgebrochen in letzter Minute.
Solche Fälle bringen die beiden Beobachter im Forum Abschiebungsbeobachtung am Frankfurter Flughafen vor, das sich 3 bis 4 Mal pro Jahr trifft. Das Forum bemüht sich um Aufklärung in Einzelfällen und bittet Behörden um Stellungnahmen. Für Finn Dohrmann und Melissa Ergül-Propolo geht es dabei um nichts weniger als die Menschenwürde.
Die beiden Abschiebebeobachter von Caritas und Diakonie am Frankfurter Flughafen. HR-Reporterin Birgitta Söhling hat sie begleitet und mit ihnen über ihre Arbeit gesprochen. Die Reportage unter dem Titel »Wofür ich lebe, würde« hören Sie heute um 11.30 Uhr in HR2 Kultur und jederzeit in der ARD-Audiothek.
Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Und damit kommen wir zu unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. Und da geht es an diesem Sommersonntag um die Frage, was uns beflügelt. Diese Momente, die uns das Herz leicht machen, die uns motivieren, die uns antreiben. Das können ja Menschen sein, Träume oder Sehnsüchte. Zurzeit erleben wir ganz viele beflügelnde Momente im Sport. Bei der EM kürzlich, bei der Tour de France und seit Freitag auch wieder bei Olympia. Ein völkerverbindendes Ereignis, das Zuschauer, Athleten und Nationen beflügeln soll. Aber die Frage ist, wozu eigentlich? Was ist die Idee dahinter? Christoph Quarch ist unser Mann für die Antike. Er ist Philosoph und Autor in Fulda. In der Antike, in der Nähe von Athen, liegen ja auch die Wurzeln der Olympischen Spiele. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat in dieser Woche mit Christoph Quarch gesprochen und ihn gefragt, was bedeutet denn eigentlich der olympische Gedanke in der Antike?
Ja, diese Olympischen Spiele waren in der Antike allen voran erstmal ein Kultfest. Das heißt, sie hatten einen eindeutig religiösen Charakter, weshalb sie auch in einem Heiligtum stattfanden, nämlich in dem Heiligtum des Zeus, in dem kleinen Ort Olympia auf der Peloponnes. Und dorthin kamen halt die Wettkämpfer aus allen Bereichen der griechischen Welt, und zwar nicht um zu ermessen, wer von ihnen nun der schnellste, stärkste und vielleicht am weitesten springen lässt, sondern die Idee war, dass man bei dieser Kultfeier zu Ehren des Zeus ermittelt, welcher der Wettkämpfer das Wesen des Zeus am besten zu repräsentieren vermag. Mhm. Das heißt, man schuf einen Raum, in dem es darum ging, sich mit der Gottheit zu verbinden, sich an sie rückzubinden, Reliquio. Und deswegen wurde übrigens in der Antike auch immer nur der Erste mit einem Preis versehen. Wer Zweiter oder Dritter war, war völlig egal. Man wollte wissen, in welchem Wettkämpfer ist der Gott gegenwärtig. Mhm.
Und das Wesen des Zeus war schlicht und ergreifend, er war die Nummer eins.
Er war vor allen Dingen ein potenter Gott, ein Gott, der vor Kraft strotzte und der eine ganze Weltordnung errichtet hatte. Und das galt es eben in menschlicher Gestalt spürbar, fühlbar und erfahrbar zu machen.
Olympia und der Geist der Olympischen Spiele wurden in der Neuzeit von Pierre de Coubertin wiederentdeckt. Dann begann 1896 mit den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit in Athen sozusagen eine neue Zeitrechnung der Olympischen Spiele. Welches Ideal war damit verbunden? Wozu wollte Coubertin die Welt dann beflügeln?
Also die große Idee von de Coubertin war Völkerverständigung und damit konnte er auch tatsächlich an die griechische Welt anschließen, denn zu den Olympischen Spielen kamen in der Tat alle griechischen Völkerschaften und Stämme zusammen, selbst wenn sie, wie bei den Griechen fast immer, irgendwie miteinander stritten oder in kleinen Scharmützeln verwickelt waren. Die Idee nahe am Ende dieses 19. Jahrhunderts, das ja auch ein Jahrhundert der Kriege war, war, wir brauchen einen Ort, an dem sich die Jugend der Welt trifft, um friedlich miteinander Wettkämpfe auszutragen. Und das ist eigentlich, ich sage eigentlich, die Idee, die bis heute bei den Olympischen Spielen der Neuzeit in Geltung steht.
Mhm. Da ist ja dann immer auch von diesem Gedanken des Olympischen Friedens die Rede. Was ist denn davon zu halten?
Es ist zunächst mal eine ganz pragmatische Idee gewesen. In der griechischen Antike wurde dieser Olympische Frieden tatsächlich, sage und schreibe, 3 Monate vor und 3 Monate nach den Spielen ausgerufen. Und zwar einfach deswegen, um den Wettkämpfenden eine sichere An- und Abreise zu ermöglichen. Genauso übrigens auch für das Publikum, das auch aus allen Teilen der Welt dorthin strömte. Damit verband sich aber zugleich auch, wenn man so will, eine religiöse Idee, die jetzt nicht so sehr mit dem Zeus-Kult zu tun hatte, sondern eher mit dem Apollon-Kult, der bei den Olympiaden auch eine wichtige Rolle spielte, nämlich die Idee, dass das Leben der Menschen nur dann gelingen kann, wenn sie in Frieden miteinander leben. Und das sollte eben während dieser wichtigen Festspiele der Fall sein. Diese Idee, finde ich, hat heute an Aktualität gerade im Jahr 2024 nichts eingebüßt. Und ich denke, da können wir uns tatsächlich von den alten Griechen eine Scheibe abschneiden. Denn man glaubt es kaum, dieser Olympische Friede wurde tatsächlich eingehalten.
Die Menschheit beflügelt zu Frieden und Verständigung. Das steckt im tiefsten hinter dem olympischen Gedanken, in der Antike wie auch in der Neuzeit, auch wenn das oft unter dem Milliardengeschäft vergraben ist. Klaus Hofmeister sprach darüber mit Christoph Quarch, Philosoph und Antikenexperte aus Fulda. Einfach nur dabei sein oder mit einer Medaille nach Hause gehen, das sind Träume, Hoffnungen, Erwartungen, die die Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Spielen beflügeln. Aber da ist natürlich auch Anspannung und Stress für die Seele. Sieg und Niederlage liegen ja oft einen Hauch nebeneinander. Seit vielen Jahren schon schicken die christlichen Kirchen Sportseelsorgerinnen und Seelsorger mit zu den großen Sportevents. Auch in Paris sind sie dabei.
Gottesdienst in der Rue Blanche in Paris. Hier in der 1894 erbauten Christuskirche hat die evangelische deutsche Gemeinde ihren Sitz. Mitten in der Urlaubszeit sind kaum 20 Personen da, die auf den schlichten Altarraum mit Buntglasfenstern und einfachem Holzkreuz schauen. Diesmal predigen 2 neue Gesichter. In weißem Talar Pastoralreferentin Elisabeth Keilmann, die erste Frau im Amt des Olympiaseelsorgers der Deutschen Bischofskonferenz. Im schwarzen Talar Gemeinde- und Olympiapfarrer der EKD Thomas Weber. Beide aus dem Ruhrgebiet angereist und Mitte 60. Das Motto ihres ersten Olympiagottesdienstes: sein Bestes geben.
Und dazu gehört auch, sich nicht nur mit einem unentschiedenen Frieden zu geben, so wie es auch mal Papst Franziskus gesagt hat, aber nicht um jeden Preis zu gewinnen. Denn wichtiger als der Sport ist der Mensch und das Ziel, für das ich meine.
Als Trainerin für die Seele wurde Elisabeth Keilmann einmal von einer Sportlerin beschrieben. Sie hat Türanhänger drucken lassen für die Klinken von Team Deutschland im Athletendorf. Anklopfen erwünscht, wir sind jederzeit für euch da, steht darauf. Für Olympiapfarrer Thomas Weber sind es bereits die 8. Spiele. Er hat die Trauerfeier für den in Rio tödlich verunglückten Kanuslalom-Trainer Stefan Henze aus Halle-Saale gestaltet. Nach Olympia war die Seelsorge nicht vorbei, denn die Kanumannschaft sollte Jahre später wieder nach Rio zum Wettkampf.
Könnt ihr nicht in unser Trainingslager kommen? Und dann sind mein katholischer Kollege und ich dahin gefahren nach Mark Kleeberg und sind dann zusammen auf den Friedhof gegangen. Der Grabstein aus brasilianischem Marmor. Und dann sagten auch alle vom Sport, wie gut, dass ihr dabei seid. Thema Tod und Sterben, da sind wir völlig mit überfordert.
Man schaue auf den ganzen Menschen und hinter die Fassade des Leistungssports.
Ich denke mal, dass 2/3 unserer Olympiamannschaft momentan soeben von ihrem Sport leben können. Ansonsten glaube ich, dass die jungen Athletinnen und Athleten auch total unter Druck stehen mit den sozialen Netzwerken.
Umso wichtiger findet Olympiaseelsorgerin Elisabeth Keilmann ihr Angebot.
Im Athletendorf, wir nennen das Auszeiten am Abend, um einfach mal zur Ruhe zu kommen, Kraft zu schöpfen.
Mit Goldmedaille um den Hals ist Olympia prima. Und ohne?
Wenn man im Moment so auf der Schattenseite sich eher befindet, dann ist man schon auf Zuspruch angewiesen.
Offizielle Olympiaseelsorger für die deutsche Mannschaft gibt es seit den Spielen in München 1972. Nach dem Gottesdienst Kaffeeklatsch mit Gemeinde und Gästen. Welche Olympiatickets jeder hat?
Volleyball und Beachvolleyball.
Ich hatte noch Rudern.
Ich habe gar keine Tickets, weil ich sehr viel arbeiten muss.
Mara und Sebastian leben seit Jahren in Paris. Beide kommen regelmäßig in die Christuskirche. Sebastian erinnert an das Motto des ersten Olympiagottesdienstes.
Sein Bestes geben, das ist einfach in der heutigen Zeit notwendig. Natürlich ist es gut, wenn man jetzt auch die Möglichkeit hat zu scheitern.
Ich denke jetzt auch, dass die Gottesdienste, die jetzt die nächsten Wochen stattfinden, vielleicht ein bisschen jüngeres Publikum ansprechen könnten, weil Sport halt was für alle Generationen ist.
Olympiaseelsorger Thomas Weber hat noch einen Wunsch für Team Deutschland.
Dass sie unverletzt bleiben und im späteren Leben mal sagen können, Paris war großartig.
Die Sportseelsorger der christlichen Kirchen sind auch bei Olympia dabei. Für die Freude in den beflügelnden Momenten, aber auch für die Seelennöte im Absturz. Aus Paris war das Stefanie Markert. Unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute dreht sich um Momente und Erlebnisse, die uns beflügeln. Was das alles sein kann, das hat Nathalie Franke einmal erkundet.
Also heute war es das Mittagessen. Der Gedanke daran, dass ich so für mich entschieden habe, dass alles einen Grund hat und dass alles im Endeffekt quasi genauso ist, wie es sein soll. Und das gibt mir einfach eine totale Freiheit und ein positives Gefühl im Alltag.
Konzerte. Also ich habe dann sehr viel Energie und man hat dann meistens immer sehr gute Stimmung.
Bei mir ist immer, was mich beflügelt, wenn ich gute zwischenmenschliche Interaktionen habe, wenn Menschen irgendwie nett zu mir sind. Solche Sachen machen mich irgendwie glücklich.
Positive Energie ziehe ich immer auch aus Sachen, die für mich positiv sind. Und das sind so Sachen, natürlich so meine Familie, meine Mom, mein Studium, so alles, was mir irgendwie Freude bringt.
Richtig gute Musik, die meine Haare aufstehen lassen. Und vor allem so klassische, ruhige Musik, aber auch so richtige poppige Musik.
Eine Runde joggen zu gehen am Nachmittag und sich so, genau, frei zu fühlen, irgendwie den Kopf frei zu bekommen. Und eine gute Theateraufführung. Auch wenn ich das Gefühl habe, hier wird irgendwas verhandelt, was mich betrifft.
Ich fühle mich, glaube ich, immer ziemlich, ziemlich gut oder beflügelt, bevor wir einen Auftritt haben. Ich spiele Klarinette und Saxophon in einem Orchester. Und wenn wir größere Auftritte haben, würde ich jetzt nicht sagen, dass das Lampenfieber ist, aber einfach so ein bisschen Adrenalin, das durch den Körper fließt.
Wenn ich mein Ziel am Ende sehe, also ich habe gerade bei Sachen, wo ich weiß, dass am Ende ein gutes Endprodukt rauskommt, natürlich mehr Vorfreude, was zu machen. Wenn ich mich beflügelt fühlen sollte in meiner Freizeit, dann auf jeden Fall am Strand, am Meer und wenn ich dann einfach mal den ganzen Arbeitsstress abschalten kann.
Ich glaube, meine Mitmenschen, die Art, mit denen umzugehen, was man im Gespräch zurückbekommt, wenn man sich irgendwie miteinander unterhält. Kleine Begegnungen auf der Straße zum Beispiel.
Nachts Autofahren mit heruntergelassenen Fenstern und guter Musik und dann einsam auf den Straßen sein. Das ist richtiges Freiheitsgefühl für mich. Und dann fühle ich mich, als würde ich fliegen.
Was uns beflügelt, darum dreht sich unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Und bei Fabian Vogt ist das seit kurzem ganz einfach. Er ist von Hause aus Theologe, Pfarrer, wollte aber, kann man sagen, das Fliegen nicht in Engeln überlassen und hat deshalb kürzlich eine Ausbildung zum Gleitschirmpiloten absolviert und vor 3 Wochen die Prüfung bestanden. Darüber hat Klaus Hofmeister kürzlich mit ihm gesprochen und wollte wissen, was ist das für ein Gefühl, so beflügelt zu fliegen?
Also ich muss dazu sagen, ich bin überhaupt nicht schwindelfrei und ich hatte schon so ein bisschen Bammel und das ist wirklich, dann bin ich ja eben auch Theologe, das war ganz verrückt. Als ich zum ersten Mal so einen richtigen Abgrund runtergerannt bin, dachte ich, Jesus wird ja in der Wüste auch vom Teufel versucht. Der Teufel sagt, stürz dich hier hinunter, vertrau darauf und dann kannst du beweisen, ob Gott dich wirklich hält. Und Jesus antwortet, ja, du sollst Gott nicht versuchen und ich bin nicht gerade wahnsinnig und versuche ihn. Also es hat für mich schon was zu tun, auch mit Grenzen überwinden und gleichzeitig zu merken, worauf vertraue ich.
Hm. Ja. Gab es denn dann weiterhin, nachdem Sie dann zum ersten Mal wirklich diesen Sprung gewagt haben, so Angstmomente oder war es dann auch einfach die Freude, wirklich dieses elementare Gefühl des Fliegens zu genießen?
Nein, es war überwiegend die Freude, aber mit einem gesunden Respekt war man natürlich klar, dass dann immer denkt, klappt das auch? Und dazu kommt noch bei der Prüfung, muss man ja in einem vorgegebenen Landefeld landen und egal, was man vorher gemacht hat, es kann alles geklappt haben. Wenn man außerhalb des Landefeldes landet, war das alles umsonst. Deswegen ist man dann schon, also ich war schon ordentlich auch aufgeregt.
Es ist ja angeblich eine sehr elementare Form des Fliegens. Wie erleben Sie es?
Na, ich finde erstmal ist es schon deswegen wunderbar, weil es ist so ruhig. Man spürt den Fahrtwind, man spürt wirklich selber, ob die Luft sich bewegt oder nicht. Also das empfinde ich als etwas sehr, ja, was ganz Innigliches. Und mir macht das richtig viel Spaß.
Gott wohnt im Himmel, sagt man. Sind Sie ihm dort oben ein bisschen näher gekommen?
Ja, ich glaube ja, dass Gott überall ist und überall erfahrbar ist. Aber ich würde sagen, natürlich gibt Situationen, in denen bin ich offener für seine Gegenwart. Und dieses Gefühl kenne ich schon aus der Luft. Manchmal habe ich so den Eindruck, so wie jetzt der Schirm mich hält, so hält mich Gott und oder mein Glaube hält mich. Ja, das kenne ich schon.
Fabian Vogt, können Sie als Theologe und Flieger etwas mit diesen anderen Flügelwesen anfangen, den Engeln?
Na, erstmal sind sie mir sympathisch. Und ich kann mir natürlich das, was dahinter ist, auch klar machen. Also vieles an Gott ist nicht vorstellbar. Und die Idee, Gott kümmert sich um Milliarden Menschen persönlich, ist schwierig und deswegen kann ich gut nachvollziehen, dass früh das Bild entstanden ist, Gott hat lauter kleine geflügelte Helferlein. Spannend finde ich, Engel heißt ja erstmal Bote und bei Boten gilt, wichtig ist, wer hat sie geschickt.
Was Menschen beflügelt, fragen wir heute Morgen. Viele lassen sich durch Musik beflügeln und auch durch Sport oder durch anderes, was eben Freude macht. Sie selbst sind ja auch Musiker und kennen die beflügelnde Kraft der Musik. Aber bleiben wir mal bei dem Thema, für das Sie als Theologe und Pfarrer stehen. Wo sind denn für Sie so die beflügelnden Dimensionen eines religiösen Glaubens?
Also ich würde sagen, zum Beispiel, mein Selbstwertgefühl, das hängt nicht von meinen Erfolgen ab, sondern davon, dass da einer ist, der mich liebt. Und das ist ein tolles Gefühl. Also ich würde immer sagen, mich beflügelt, dass Christinnen und Christen die Welt irgendwie anders wahrnehmen, als einen Ort, der irgendwie heilsam sein kann, wundervoll, in dem ich liebevoll leben kann. Ich glaube, Glaubende schauen sich die Welt an und sehen, was möglich ist. Und das beflügelt mich.
Viele Menschen empfinden Glauben ja erstmal als was Schweres, was Moralisches. Das ist ja so das Image. Der Philosoph Friedrich Nietzsche sagte ja mal, erlöster müssten mir die Christen aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Kann man das Image des Schweren irgendwie auflösen? Sollen die Kirchen weniger zum Beispiel von Sünde und Moral sprechen?
Ich habe im Moment gar nicht so das Gefühl, dass die Kirchen viel oder zu viel von Sünde und Moral sprechen. Ich habe aber andererseits auch nicht das Gefühl, dass sie wirklich leidenschaftlich von dem sprechen, was am Glauben beflügelt. Und ich finde, wir brauchen Menschen, gerade in der Kirche, die sagen, es ist einfach unfassbar toll, glauben zu können, glauben zu dürfen und zu erleben, da ist was, was mich durchs Leben trägt und davon dann auch zu erzählen. Insofern würde ich sagen, natürlich hat Nietzsche recht, eine Kirche, der man abspürt, hier haben Menschen irgendwie erlösende Erfahrungen gemacht, die ist natürlich auch viel attraktiver.
Wie der Glaube beflügelt. Fabian Vogt ist Pfarrer, beflügelt auch als Gleitschirmflieger, aber auch sonst als Musiker, Prediger, Buchautor und Kirchenkabarettist, durchaus als beflügelter Theologe unterwegs. Klaus Hofmeister hat mit ihm gesprochen. Was uns beflügelt, das war unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.